Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hallo zum Onda Info. Bei uns geht es heute um die Hintergründe, die zu dem 2 Tage dauernden Putsch in Venezuela geführt haben. Doch zunächst 2 Meldungen zu den Wahlen in Brasilien und der landlosen Bewegung in Guatemala.
¿Qué sucedió en la semana?
Brasilien. Benedita da Silva von der Partei der Arbeiter ist mit ihrer Ernennung zur Gouverneurin Rio de Janeiros die erste schwarze Frau an der Spitze eines brasilianischen Bundesstaates. Da Silva, ausgebildete Sozialarbeiterin, wurde 42 in einer Favela in Rio de Janeiro geboren. In ihrer Kindheit arbeitete sie als Straßenverkäuferin. Ihre politische Karriere begann 1982, als sie in den Stadtrat von Rio de Janeiro gewählt wurde. Frau, schwarz und aus der Favela ist seitdem ihr Wahlkampfmotto gewesen. 1986 zog sie ins Abgeordnetenhaus des Bundes ein, wo sie bis zu ihrer Wahl als erste schwarze Senatorin 1994 tätig war. Bis vor 3 Jahren lebte sie immer noch in der Favela. Im Januar diesen Jahres wurde da Silva zur Vizegouverneurin von Rio de Janeiro ernannt. Als ihr Vorgänger, de Oliveira, zurücktrat, um sich als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen aufstellen zu lassen, rückte da Silva auf seinen Posten, den sie bis zum nächsten Jahr innehaben wird.
Guatemala. 14 Fincas in den Departments Alta y Baja Verapaz, Chimaltenango und Suchitepeques wurden von landlosen Bauernfamilien besetzt. Dies gab Juan Tiney, Vorsitzender der Nationalen Koordination von Indigenas und Bäuerinnen, in einer Pressekonferenz bekannt. Am Internationalen Tag des Kampfs der Bauern demonstrierten Hunderte von Bauern und Bäuerinnen friedlich in Koban, Hauptstadt des Departments von Alta Verapaz, und blockierten Straßen. Sie forderten von der Regierung die Einhaltung des Friedensabkommens und Reformen im Agrarbereich. Der Großteil der besetzten Fincas gehört Privatleuten. Tiney zufolge haben Untersuchungen ergeben, dass die meisten der Großgrundbesitzer sich Ländereien einverleibt hätten, die nicht auf ihren Namen im Grundbuch eingetragen seien. Die Fincas sind momentan in der Hand von 1200 Familien der Maya. Die Besetzer sind bereit, bis zum Letzten zu gehen, um sich einen Ort zu erkämpfen, wo sie ihre Häuser bauen und für ihren Lebensunterhalt aufkommen können.
Venezuela. So schnell hat noch nie ein hinweggeputschter Präsident sein Amt wieder antreten können. 48 Stunden nach der Absetzung feierte Hugo Chavez seine Wiederauferstehung. Am Sonntag, den 12. April, kehrte Chavez mit einem Helikopter in den Präsidentenpalast zurück. In einer einstündigen Fernsehansprache rief er die Bevölkerung zu Ruhe, rationalem Handeln und Einheit auf.
Porque el país ha dicho una vez más hacia dónde quiere ir, eso.
Das Land hat einmal mehr gesagt, wohin es gehen will. Es ist grundlegend. Wir wollen Demokratie, wir wollen Frieden, wir wollen die neue Verfassung vollenden. Gouverneure und Gouverneurinnen, Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, wir richten uns an euch, um euch zu bitten, dass jede und jeder an diesem Prozess teilnimmt, dass jeder an seinem Platz auf eine konstruktive und koordinierende Art und Weise mit uns in den Dialog tritt.
In seiner Ansprache betonte der Präsident, dass die Ereignisse der vergangenen Tage untersucht werden, ohne dass eine Hexenjagd veranstaltet werde. Allerdings könnten sich die Hintermänner ihrer Verantwortung nicht entziehen und müssten sie vor Gericht mit allen ihren zustehenden Rechten übernehmen. Die genauen Vorgänge vor und während des Putsches sind nach wie vor umstritten. Ungewöhnlich sind vor allem folgende Aspekte. Es hat offenbar keinen organisierten Plan der Streitkräfte gegeben, Chavez an diesem speziellen Tag aus dem Amt zu putschen. Während der ganzen Auseinandersetzung gab es niemals Feuergefechte zwischen rivalisierenden Militäreinheiten Und nach bisherigen Ermittlungen haben dieselben militärischen Einheiten Chavez gestürzt und 24 Stunden später wieder ins Amt gesetzt. Die Reaktionen der anderen lateinamerikanischen Länder auf den Putschversuch in Venezuela waren sehr verschieden. Die Regierung El Salvadors erkannte die Übergangsregierung an, was der Präsident Francisco Flores später folgendermaßen begründete.
Letzten Freitag hatten wir nur die Information, dass Präsident Chavez zurückgetreten sei. Gemäß der venezolanischen Verfassung ist der Rücktritt des Präsidenten einer der Gründe, wie es zu einem Machtwechsel kommen kann. Und weil wir von einem Rücktritt ausgegangen sind, haben wir nun auch keinerlei Grund, uns bei irgendwem dafür zu entschuldigen.
Die sofortige Anerkennung der Putschisten sorgt nun für Diskussionen in El Salvador. Der Priester Roberto Pineda sieht darin ein devotes Verhalten seiner Regierung gegenüber den USA.
Wie peinlich ist eine Regierung, die völlig überstürzt einen Diktator anerkennt, der sich sowieso nur einige Stunden halten konnte. Diese Anerkennung ist beleidigend für ein Land, das sich uns gegenüber immer solidarisch verhalten hat. Die Regierung des Präsidenten Chavez war die erste, die uns nach dem Erdbeben im Januar letzten Jahres solidarisch die Hand gereicht hat. Ich hoffe sehr, dass die salvadorianische Regierung sich dafür entschuldigen muss. Aber nur auf einem höheren Reflexionsniveau als dem ihren hätten sie sich anders verhalten. Ihr scheint es doch nur darum zu gehen, sich völlig übereilt als der eifrigste Partner der USA zu präsentieren.
Selbst die nordamerikanischen Medien sind sich nämlich weitgehend einig. Der Putsch wurde in zwei parallelen Operationen vom US State Department sowie von der CIA unterstützt und vorbereitet. Neben den privaten Medien und der Gewerkschaft ließ sich in Venezuela ein Zusammenwirken sehr unterschiedlicher oppositioneller Gruppen erkennen. Es reicht von ehemaligen Chavez-Anhängern über rechte Offiziere bis hin zu einer Gruppe von Ultrarechten, zu denen Militärs, Wirtschaftsbosse und Angehörige von Opus Dei gehörten. Die einzelnen Gruppen wurden nach Angaben des US-amerikanischen privaten Nachrichtendienstes Threadfor vom US State Department und der CIA unterstützt. Die gemäßigt rechten und linken Putschisten hatten bereits vor dem 11. April Verhandlungen über ein Bündnis zur Ablösung von Chavez aufgenommen. Bei diesen Treffen waren sogenannte Beobachter der US-Botschaft anwesend. Über die seltsame Allianz linker und rechter Chavez-Gegner berichtet Carlos Correa, Koordinator eines Bildungsprogramms für Menschenrechte.
Hier gibt es einerseits politische Akteure, die schon seit Dezember verkünden und fordern, dass Präsident Chavez zurücktreten muss. Die sagten, er muss gehen, er muss gehen, er muss gehen. Auf der anderen Seite gab es durch die zunehmende Polarisation einen Zusammenfluss verschiedener Akteure. Zum Beispiel waren auf der großen Demonstration viele Ölarbeiter, die Chavez gewählt haben, oder Leute, die Angehörige seiner Ministerien waren. Im Verlaufe der Konfrontation kam es zu einer Art Verwirrung der Fronten.
Nach dem Bekanntwerden der Aktivitäten der USA könnten sich die Beziehungen zu vielen Andenländern extrem abkühlen. Bushs Vorhaben, auf dem Subkontinent verstärkt militärisch gegen linke Guerilla und die Coca-Produktion vorzugehen, wird zukünftig vielleicht weniger einfach hingenommen. Mehrere lateinamerikanische Staatschefs forderten bereits am Tag des Putsches auf dem Gipfel der Rio-Gruppe in Costa Rica eine umgehende Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung. Sie verurteilten die Entmachtung von Präsident Chavez als Staatsstreich. Mexiko, Brasilien, Paraguay und Argentinien verweigerten den Putschisten die diplomatische Anerkennung. Auf Kuba demonstrierten rund 30.000 Menschen und Fidel Castro für eine Freilassung von Hugo Chavez, dessen Leben sie in Gefahr sahen. Der peruanische Staatschef Alejandro Toledo rief die Organisation amerikanischer Staaten auf, Sanktionen gegen Venezuela zu verhängen, sollte das Land nicht umgehend die demokratische Ordnung achten. In der öffentlichen Meinung Kolumbiens spielten Chavez' gute Beziehungen zur kolumbianischen Guerilla eine wichtige Rolle. Dennoch sah Gustavo Petro, Mitglied des kolumbianischen Parlaments, in dem Staatsstreich einen harten Schlag für die Demokratie in Lateinamerika. Chile erwog, einem Minister aus Chavez' Kabinett politisches Asyl zu gewähren.
Mit dem Sturz von Chávez wäre das wohl bedeutendste soziale Projekt der postsozialistischen Ordnung gestoppt worden. Hugo Chávez wurde 1998 zum Präsidenten gewählt, nachdem das Land 40 Jahre von zwei sich abwechselnden Parteien regiert worden war. Mit dem Ruf nach einer bolivarianischen Revolution demontierte er das alte Parteiensystem und reformierte die Verfassung. Die im Dezember letzten Jahres verabschiedeten Dekrete führten endgültig zum Protest der Unternehmer und der ihnen hörigen Medien. So sollen der Verwaltungsapparat reduziert und staatliche Subventionen für private Unternehmen besteuert werden. Geplant sind ein Sozialfonds zur Verbesserung der Ernährungslage und eine umfassende Agrarreform. Diese schränkt den Großgrundbesitz stark ein und legt die Kontrolle über ihr Land und die Bodenschätze in die Hände der indigenen Gemeinden. Eine Umverteilung des Landes trifft die Interessen der alten Eliten ebenso wie die Erhöhung der staatlichen Einkommen aus dem Erdölgeschäft. Ein weiterer großer Konflikt kam auf, als Chávez 5 neue regierungstreue Mitglieder für den Verwaltungsrat der staatseigenen Petróleos de Venezuela ernannte. Eines der größten Ölkonzerne der Welt, drittgrößter Lieferant von Erdöl an die USA. Nach seiner Wiedereinsetzung entschärfte Chávez die Situation. Er gab bekannt, dass die von ihm ernannten Petróleos-Verwaltungsräte zurückgetreten seien. Als weitere Maßnahme nach dem Putsch erhöhte die venezolanische Regierung die Löhne und Renten um 20%. Marie Clenestelin, Soziologin an der katholischen Universität Andrés Bello, sieht Ursachen der Konfrontation im Zustand der venezolanischen Gesellschaft.
Estamos hablando de un comportamiento colectivo donde estas personas, tanto los de la clase media como los del pueblo,
sowohl das Bürgertum als auch die Unterschicht haben sich von einem rationalen Verhalten völlig entfernt. Auf diese Art wurden Mechanismen der sozialen Kontrolle zerstört. Ich wende mich an die Zivilgesellschaft. Alle die Jugendlichen sollen darüber nachdenken, wie es zu den Vorfällen kommen konnte. Das Bürgertum soll seinen Ton mäßigen und gemeinsam mit dem Land reflektieren und die Möglichkeiten der demokratischen Partizipation wahrnehmen. Hier gibt es ein Spiel des Politisierens, wo die Opposition sich nicht auf die wirklich drängenden Dinge konzentriert und wo der Präsident mit großer Geschicklichkeit die Opposition auf Diskussionen über Probleme festlegt, die nicht essentiell sind, auch für unser Land. Die Opposition ist nicht passiv geblieben in diesem Taktieren des Präsidenten Chávez. Die Opposition hat sich auf das Spiel eingelassen, auf das Spiel des billigen Politisierens. Die Opposition wollte nicht die Rolle übernehmen, die ihr in Wirklichkeit zukommt.
El juego de la politiquería barata. La oposición no ha querido asumirse como verdadera oposición.
Ob Chávez und seine Regierung es schaffen werden, die geplanten Reformen auch gegen den Widerstand der alten Eliten durchzusetzen, bleibt fraglich. Es wäre jedoch die Voraussetzung, um wieder Rückhalt in der breiten Masse der Bevölkerung zu gewinnen.
Für Onda Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.